Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1979. Das war das Jahr der ersten CD und damit die Geburtsstunde der Digitalisierung auch in der Musik. Eine kleine Revolution. Aber es war auch wieder ein Speichermedium, das keinen ewigen Bestand hat. Wer ein größeres CD-Regal hat noch zu Hause, der kann jetzt abzählen. Im Schnitt ist nur bei jeder 50. CD der Inhalt noch komplett fehlerfrei und jede dritte lässt sich nur noch abspielen, wenn es im CD-Spieler eine gute Fehlerkorrektur gibt. Ein Datenträger mit begrenzter Haltbarkeit. Das gilt auch für Festplatten, Audiokassetten, Schallplatten oder sogar Papier. Die Folgen? Archivieren ist eine riesige Daueraufgabe. Wie aber können wir unser Wissen, unser Kulturgut bewahren, damit es ihm nicht ergeht wie der CD-Sammlung zu Hause? Birgit Bernhardt und Michael Kuhlmann berichten jetzt in unserem Schwerpunkt heute über die Suche nach dem idealen Datenträger. Und sie beginnen mit einem Ereignis der Antike, das ohne haltbare Datenträger nie überliefert worden wäre.
Vor 2500 Jahren fochten Griechen und Perser in der legendären Schlacht bei den Thermopylen. Aber davon hätte vielleicht niemand je erfahren, wäre das Ereignis nicht kurz darauf in einer Inschrift festgehalten worden. Wanderer, kommst du nach Sparta? Sätze in Stein gemeißelt, knapp und glasklar im Wortlaut, damit noch Jahrtausende später lesbar. Bei jüngeren Aufzeichnungen sieht das anders aus, beispielsweise hier im Radio. Das Deutsche Rundfunkarchiv in Frankfurt-Main und Potsdam hütet audiovisuelle Schätze aus fast anderthalb Jahrhunderten, von der digitalen Audiodatei bis zur Edison-Walze. Hinnerk Gerkens ist dort Fachmann für Digitalisierung.
Wir sehen das natürlich sozusagen als kulturelles Vermächtnis, als kulturelles Erbe. Das DAA ist ein Rundfunkarchiv, das hat natürlich auch eine starke politische Dimension, ist natürlich einerseits für Historiker interessant, ist aber auch, denke ich, auch für die Gesellschaft wichtig. Das historische Gedächtnis, sage ich mal, was ja durch den Rundfunk auch repräsentiert wird, zu behalten und zu bewahren.
Was es bedeutet, wenn akustische Daten verloren gingen, das kann man mit Reichstagssitzungen der Weimarer Republik illustrieren. Nach 1930 saßen dort im Plenarsaal auf einmal 100 Abgeordnete der NSDAP. Wie die sich verhielten, das können die papierenen Protokollnotizen wie lebhafte Proteste von rechts nur unvollkommen schildern. Man muss es hören, wie die NS-Volksvertreter den Reichstagspräsidenten Paul Löbe und den liberalen Abgeordneten Ernst Lemmer niederzubrüllen versuchten.
Das Wort für die Kriegsteilnehmer aller übrigen Parteien hat Herr Abgeordneter Lemmer. Bitte jetzt in Ruhe.
Ich habe für die Kriegsteilnehmer folgender Fraktionen.
Man kann kaum ermessen, wie viel auch für die Wissenschaft verloren ginge, würde das Deutsche Rundfunkarchiv diese Überlieferung nicht mehr bewahren. 1:1 Eindrücke von vergangener Realität, wie sie nur die Tonaufnahme oder der Tonfilm festhalten kann. Umso beunruhigender, wenn hier technische Zeitbomben ticken, wenn solche Quellen verloren gehen. Wohl hatte die digitale Speicherung anfangs den Ruf, Daten unbegrenzt bewahren zu können. Ruprecht Langer, der Leiter des Deutschen Musikarchivs in Leipzig, wiegt allerdings den Kopf.
Als die CDs in den 80er Jahren erschienen sind, wurden die als der Datenträger der Zukunft beworben, weil sie nicht kaputt gehen. Eine Schallplatte hat eine Metallnadel, die die Rille ausschälen kann. Und bei der CD ist es der Laser, der über die Oberfläche gleitet, kontaktlos. Die Idee dahinter war also, man kann eine CD millionenfach abspielen und das schadet der CD nicht. Dass es eben andere Prozesse gibt, vor allem chemische Prozesse, die sehr wohl eine CD zusetzen können, das war tatsächlich erst dann später wirklich bewusst geworden und deutlich geworden, hat sich dann zum Problem herausgestellt.
Deshalb hat das Musikarchiv nach und nach alle seine CDs, 600.000 Stück, auf Archivserver kopiert. Das macht den Bestand zum einen leichter zugänglich für Nutzer. Zum anderen ist das Material damit gesichert, vorerst jedenfalls. Akustische oder audiovisuelle Inhalte der Nachwelt zu erhalten, das Das ist viel schwieriger, als man glaubt. Ein Lied davon singen können Hinner Gerkens und seine Kollegen.
Im Deutschen Rundfunkarchiv haben wir im Grunde die ganze Bandbreite der Geschichte der Tonaufzeichnung vertreten. Das geht also los 1888 mit Edison-Walzen, von den 1000 Stück im DAA-Lagern, ca. 1000 Stück. Dann geht das weiter über Schellack-Bestände. Und dann geht es in die Rundfunkbestände über Weimarer Republik, Reichsrundfunkgesellschaft, wo es denn parallel zu der Entwicklung der akustikmechanischen und elektromechanischen Verfahren auch die elektromagnetische, also die Tonbandaufzeichnung, das geht also so vom 1888 ungefähr bis 1991, also über 100 Jahre Geschichte der Tonaufzeichnung.
Seit über 20 Jahren werden diese Bestände digitalisiert. Etwa drei Viertel hat das DAA bislang geschafft. Bis 2034 will man fertig sein. Digitalisiert wird aber auch in Archiven, die papierne Quellen verwahren. Dort hat man es keineswegs nur mit intakten und gut lesbaren DIN A4-Bögen zu tun, die man wie am Fließband einlesen kann. Der Präsident des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen, Dr. Frank Bischoff.
Wenn wir den Fall haben, dass die Vorlagen schon geschädigt sind, dann muss man bei der Digitalisierung ganz anders damit umgehen. Wenn wir den Fall haben, dass es sich um Großformate handelt, wir haben also Karten, die sind mehrere Meter lang, dann muss man in der Digitalisierung ganz anders damit umgehen. Dann sind das lauter Einzelprojekte sozusagen, die man bearbeitet. Und wenn wir, denken Sie an Urkunden, wo etwa Siegel dranhängen, denken Sie an Handschriften, wo teilweise mit Blattgold gearbeitet wurde, also Illuminationen oder so, dann sind das für die Digitalisierung ganz andere Aufwände, die eben dann zu einer deutlichen Verlangsamung führen.
So wird es für immer ein Wunschtraum bleiben, womöglich alle Bestände oder auch nur den überwiegenden Teil digitalisieren zu können. Frank Bischoff zufolge hat das Nordrhein-Westfälische Landesarchiv von seinem riesigen Bestand bislang erst ein Zehntel geschafft. Digitalisierung kostet Zeit und Geld.
Wenn wir jetzt mal eher normale Bestände, Akten, Urkundenbestände, sag ich mal, nehmen, dann können Sie ungefähr rechnen, dass bei den Gesamtkosten, die eine Digitalisierung bereitet, da entfallen ungefähr 50% auf die reine Digitalisierung, 37% entfallen auf die Vorbearbeitung, Nachbearbeitung, auf die Qualitätssicherung und so weiter, diese Begleitarbeiten, die damit eben eine Rolle spielen, Verpackung und so weiter. Und in dem konkreten Falle arbeiten wir auch noch die Metadaten ein bisschen nach, also gehen wir eben in Normdaten rein und das sind dann nochmal zusätzliche 13%.
Metadaten, ein Kernbegriff. Diese Daten beschreiben ein Objekt eindeutig, wie die Archivare sagen. Im Falle eines Presseartikels wären es etwa der Titel, das Datum, der Name der Zeitung und der Name des Autors. Bei Akten auch der Kontext, in dem sie entstanden sind. Ohne die Metadaten und das Wissen um den Kontext hat ein Archivstück wenig Aussagekraft. Frank Bischoff nennt ein fiktives Beispiel aus der NS-Zeit.
Stellen Sie sich vor, Sie finden die Beschreibung einer Verfolgungsmaßnahme. Und Sie haben ein Dokument, was keinen Kontext, keinen Hintergrund zulässt. Das macht doch einen ganz großen Unterschied, ob es hier um eine Beschreibung geht, die ein Antragsteller im Rahmen eines Entschädigungsverfahrens gemacht hat, der für die Verfolgungsmaßnahme entschädigt werden möchte, oder ob es sich hier um eine staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakte handelt, in der Zeugenaussagen drin waren.
Hier entscheidet sich also, ob die künftige Geschichtswissenschaft überhaupt auf solch eine Quelle zurückgreifen kann oder nicht. Besonders sorgfältig müssen alle Beteiligten vorgehen, wenn sie digitale Akten übernehmen. Was früher an Eingangsvermerken und Randnotizen aufs Papier gestempelt oder gekritzelt wurde, das muss man heute sozusagen von Hand digital mit dem Schriftstück verbinden. Und ein uraltes Problem stellt sich nach wie vor. Die Archivare müssen genau entscheiden, was aufgehoben werden soll und was nicht. Speicherplatz in solchen Größendimensionen ist und bleibt teuer. So bewahrt das Landesarchiv NRW nur höchstens 2% der digitalen Akten auf, die heute in den Behörden anfallen. Und überdies stellt sich auch bei digitalen Daten das Problem, sie veralten inhaltlich. Tobias Steinke ist Fachmann für Datenarchivierung in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig und Frankfurt am Main.
Wir haben also bei der Deutschen Nationalbibliothek vielfältige digitale Daten, E-Books, E-Journals, Multimedia-CDs, CD-ROMs, Webseiten sogar und anderes. Besonders herausfordernd sind natürlich interaktive Dinge, also interaktive digitale Publikationen, wie sie auf Datenträgern ja auch erscheinen, CD-ROMs, DVDs und so weiter. Da sprechen wir letztlich von Computerprogrammen. Da wäre die Strategie, dass man Emulation nutzt, das heißt alte Systeme auf neuen Systemen mithilfe von Software nachbildet und damit ermöglicht, dass man die Inhalte genauso wie früher auf aktuellen Systemen nutzen kann.
Indem man beispielsweise ein EDV-Betriebssystem aus den 80er oder 90er Jahren nachbildet.
Die andere Strategie ist Migration und meint Dateiformatkonvertierung. Und das ist dann natürlich auch etwas, was für Musik grundsätzlich relevant ist. Das heißt, Dateiformate rechtzeitig, solange man sie noch mit aktuellen Systemen nutzen kann, in ein Dateiformat zu konvertieren, was man mit voraussichtlich den aktuellen Systemen eine Zeit lang nutzen kann.
Damit ist buchstäblich auch das Zeitalter vorbei, in dem es nur auf den physischen Datenträger und seine Stabilität ankam. In den Rundfunkarchiven hat man diesen Schritt in den letzten 10 Jahren vollzogen. Ein regelrechter Durchbruch. Denn wenn künftig ein Audio- oder Videodateiformat veraltet, und das blüht buchstäblich jedem heute noch so gängigen Format, dann wird man Dateien dieses Formats automatisiert in ein neues Format überführen können. Statt langwieriger und personalintensiver Überspielungen wird es nur mehr ein paar Mausklicks brauchen. Bei anderen Archivalien allerdings gestaltet sich das weit schwieriger. Frank Bischoff vom Landesarchiv Nordrhein-Westfalen.
Ich nehme ein triviales Beispiel. Nehmen Sie an, Sie wechseln eine Excel-Tabelle in ein PDF-Format. Wenn Sie in der Excel-Datei Formeln, Berechnungsformeln drin hatten, dann sehen Sie die unter Umständen in dem PDF-A-Dokument gar nicht mehr. Wir reden an der Stelle von signifikanten Eigenschaften, die dann eben von Archivaren geprüft und festgelegt werden. Und da müssen wir dann entscheiden, was sind die signifikanten Eigenschaften, die zum Verständnis dieses Dokuments unabdingbar sind und die erhalten werden müssen.
Was nicht erhalten werden kann, das müsste dann zumindest genau dokumentiert werden, damit auch Archivnutzer in 100 Jahren noch nachvollziehen könnten, was erhalten geblieben sei und was nicht. Auch wenn Wissenschaftler dann nur mehr die Verluste werden betrauern können. Ohne Migration aber wird es künftig nicht gehen und damit nie ohne Kompromisse. Es sei denn, womöglich, man greift auf ein besonders altes Speichermedium zurück. Eines, das aber kurioserweise erst seit kurzer Zeit erforscht wird. Die DNA. Archivieren per DNA, damit befasst sich beim Europäischen Molekularbiologischen Labor in Heidelberg Professor Jan Korbel, Leiter der Abteilung Datenwissenschaften. Korbel hebt hervor, dass man so im kleinsten Maßstab viel Information unterbringen könne.
In ca. 1 Gramm DNA kann man 1 Petabyte an Daten speichern. Viele wissen, was 1 Gigabyte ist. Ja. 1 Petabyte ist 1 Million Gigabytes. Man kann sehr dicht speichern. Man kann auch sehr langfristig speichern. Ja. DNA existiert wirklich, seit es einzellige Lebewesen gibt. Die ist also sehr stabil. Es ist schon das Erbgut von Neandertalern untersucht worden. Also DNA hält sich sehr lange. Die hält sich wahrscheinlich länger als die Evolution von Menschen.
Wenn man gewisse Regeln beachtet. Es ist also wieder ähnlich wie beim Magnetband oder beim Pergament.
Wasser ist in der Tat auch für DNA schlecht. Also Wasser kann auf die DNA mutierend wirken. Man muss die DNA also trocken halten. Im Idealfall hält man sie auch im Dunkeln, denn auch Licht kann zu Veränderungen auf der DNA führen. Das kennen wir alle vom Sonnenbrand, der ja unsere Zellen schädigen kann, auch die DNA. Trockenheit wäre also gut, Dunkelheit wäre gut. Im Idealfall würde man es auch noch kalt halten. Wenn alle 3 Sachen erfüllt sind, man hat es trocken, man hat es kalt, man hat es dunkel, dann hält das über 100.000 von Jahren.
Potenziell also ein großer Fortschritt, etwa gegenüber der massenhaften Archivierung auf permanent tiefgekühlten Mikrofilmen. Auch was die künftige Lesbarkeit angeht, zeigt sich Jan Korbel optimistisch.
Wir werden sicherlich nicht verlernen, die DNA zu analysieren, jetzt wo wir es einmal gelernt haben. Wir werden also in mehreren 100 Jahren immer noch DNA analysieren. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ja. in einigen hundert Jahren wird wahrscheinlich außer einem Geschichtswissenschaftler keiner mehr wissen, was eine Kassette ist. Möglicherweise wird man auch nicht mehr wissen, was eine CD ist, aber DNA wird man noch kennen.
Wohl schützt auch das Medium DNA nicht davor, dass irgendwann doch jemand anfängt, seine Daten nur noch verschlüsselt zu speichern. Geht der Schlüssel dann einmal verloren, sind die Informationen nicht mehr lesbar, der DNA-Speicher ist wertlos. So appelliert Jan Korbel an alle Beteiligten, dass die Codierung quelloffen zum Nutzen aller gehalten werden müsse. Den Archivaren wird also bis auf Weiteres nicht langweilig werden. Aber sie haben gute Chancen, ihre digitalisierten Bestände zugänglich und nutzbar zu halten. Am zukunftssichersten scheint aktuell wohl die mehrfache Speicherung auf gespiegelten Servern. Verloren gehen wie einst antike Inschriften kann dann nichts mehr. Aber es gilt, beim Wandel der Dateiformate am Ball zu bleiben. Sich bequem zurücklehnen und zum Beispiel den archivierten Klängen lauschen, das wird nie gehen.